Wir liegen da jetzt, du darfst ja hier offen sagen, wir liegen mit dir hier in einem Bett.
Ja, eigentlich dann, ist es ja Escort-Service, den Podcast machen sie nur zum Spaß nebenbei.
Ja, ja, wir sind der Escort, wir haben gesagt, wir sind der Escort-Service von Panda.
Viel Spaß muss man mir schon gönnen, bitte.
Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Tel Aviv.
Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Und mein Vis-a-vis ist Alkis Vlasakakis.
Das Thema heute In Bed with Panda.
Und mit Thomas Mohr. Wie ihr gehört habt, haben wir Panda getroffen und die wird mir heute zu hören sein. Aber bevor es losgeht, gibt es eine bezahlte Einschaltung. Unsere Netzwerkkollegin Daniela Zeller vom Ich-Kraft-Podcast, den ihr übrigens gerne abonnieren könnt, wird uns jetzt Interessantes zum Mazda erzählen.
Wir werden zu dem, womit wir uns umgeben. Daher ist Design wichtig, um sich wohlzufühlen und seine Ich-Kraft zu entwickeln. Ich finde es bemerkenswert, wie Mazda mit dem Thema Design umgeht. Mazda hat sich in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Kodo, das heißt aus dem Japanischen übersetzt übrigens Seele der Bewegung. Diese Ästhetik wird von Reduktion geprägt. Man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Praktisch funktioniert die Umsetzung des Kodo-Designs so. Die neuen Modelle werden von Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier zuerst als lebensgroße Tonmodelle hergestellt und getestet. Dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion. Der Fokus auf Design brachte Mazda-Modellen in den vergangenen Jahren zahlreiche international renommierte Designpreise ein. Und mit dem neuen Mazda 3 wird künftig die gesamte Modellpalette der Formensprache entsprechen. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Thema der heutigen Folge.
Alkis, wir haben einen Gast.
Das stimmt so. Bei uns sitzt Thomas Mohr. Herzlich willkommen hier im Radioraum in Tel Aviv. Bitte stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, ich bin Thomas Mohr. Ich bin 50 Jahre alt geworden gerade, was für mich ein kleines Problem ist, aber ich hoffe, ich komme irgendwann darüber hinweg. Ich bin Radiojournalist und wegen dieses Jobs bin ich hier beim Eurovision Song Contest. Ich besuche den Eurovision Song Contest als Radiojournalist seit 1998, also seit Gildo Horn. Ich bin festangestellter Redakteur und Reporter beim Norddeutschen Rundfunk. Das heißt, ich wohne in Hamburg und mache das Ganze nicht nur für meinen Heimatsender NDR 2, sondern ich berichte hier eigentlich für alle öffentlich-rechtlichen Radiosender der ARD. Also wenn man irgendwo in Deutschland einen Bericht über die Probe von Sisters hört, zum Beispiel, dann kommt der wahrscheinlich von mir.
Wir haben ja von dir auch etwas anderes mit, nämlich ein Buch. Du hast auch mal einen Krimi geschrieben über den Song Contest.
Ja, vor einem Jahr ist er genau rausgekommen, anders ermittelt, Mord beim ESC. Da habe ich mir einfach meinen Traum erfüllt und der ESC spielt dann in diesem Jahr in Hamburg. Also ich habe den endlich mal in meiner Heimatstadt stattfinden lassen. Das war bei mir eigentlich schon die Hoffnung im Jahr 2011 gewesen, als es am Ende dann Düsseldorf geworden ist. Und Anders ist halt ja ein deutscher Kommissar mit schwedischen Wurzeln. Deswegen dieser Titel Anders ermittelt, Mord beim ESC.
Wie kommst du eigentlich dazu, ein so großer Eurovision Song Contest Fan zu sein? Wie ist das passiert?
Ich denke an Genghis Khan, wenn ich daran denke. Wo sind meine Wurzeln? Ich habe zwar schon ein, zwei ESCs vorher so im Hinterkopf und so Erinnerungen, aber Genghis Khan für so einen kleinen Jungen, ich bin in Lübeck aufgewachsen, wir haben das mit den anderen Kindern hinten auf dem Rasen nachgespielt. Ich wollte mal der Tänzer sein. Und dann sind die dahin gefahren. Es gab eine Vorentscheidung, die klar gewonnen wurde damals von Genghis Khan. Ein riesiger Fan. Und dann war das halt in Israel. Und dann haben die da gesungen und sind Vierte geworden. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und da bin ich dann zu dem Eurovision Song Contest. Ja, da wurde ich so reingezogen in dieser Siegelzeit in Deutschland. Das war ja die dynamische und so erfolgreiche Zeit. Nach Genghis Khan dann zwei zweite Plätze für Lena Waleitis und für Katja Epstein. Und dann der Sieg. Also ich bin als Kind aufgewachsen, im Glauben, Deutschland müsste beim Eurovision Song Contest immer besonders gut abschneiden.
Wenn ihr da jetzt Geräusche im Hintergrund hört, das ist gerade die deutsche Delegation, glaube ich. Wir sind nämlich hier in Tel Aviv in einem Radioraum, der in keinster Weise auch nur irgendwie schallisoliert wäre. Also es könnte auch ein anderer Raum für ein Besenkammerl sein eigentlich. Ja. aber macht ja nichts. Nur damit ihr wisst, warum ihr Geräusche hört im Hintergrund. Du bist ja gerade 50 geworden, ich auch. Wann denn?
Am 23. September bin ich 50 geworden.
Ah, ich vor 2 Wochen.
Ich habe es gegoogelt und gesehen.
Also du bist, bin ich der Jüngste hier in der Runde?
Ja, unser kleiner Junior.
Wobei meine erste Erinnerung ist ja 1976, von daher habe ich es nochmal nachgefragt, deswegen fand ich das interessant.
Ja, also ich kann mich auch noch an Telegram erinnern und ich kann mich ja noch an Iron Shear erinnern, aber eigentlich so meine... Das fand ich auch schon fantastisch. Muss man sich mal vorstellen, da sitzt man als 8-jähriger Junge mit seiner ganzen Familie. Ich habe unglaublich viele Geschwister und ich habe da Aufzeichnungen gemacht, ich habe eine Statistik gemacht. Jeder in der Familie musste seinen Besten sagen und da habe ich dann sozusagen schon so eine familieninterne Wertung während der Show gemacht. Ich war wahnsinnig zahlenfixiert als Kind. Wir waren immer in Schweden im Urlaub mit meinen Schwestern, standen wir immer da und die sind viel älter als ich und die konnten die schwedische Krone gar nicht umrechnen und ich konnte denen immer ausrechnen, wie teuer das Essen ist und so. Also ich bin das ist so eine Inselbegabung von mir. Mit Zahlen konnte ich immer gut. Und ich glaube, viele ESC-Fans sind auch so ein bisschen statistik-zahlenfetisch orientiert. Das, was Fußballfans ja auch haben, das haben wir halt auch mit unseren Zahlen und Statistiken. Ich kann auf so ein Tableau gucken und erkenne gleich den wichtigen Punkt. Ich kann heute noch Tabellen angucken. Manchmal geben mir Kollegen auch Tabellen oder Landkarten. Da finde ich mich immer besonders gut zurecht.
Schweden dürfte entsprechend dann auch immer deine Sympathie haben.
Ach du, ich bin gar nicht so ein Schweden-Liebhaber. Ich finde es mittlerweile, dass die fast immer gewinnen und vielleicht dieses Jahr auch noch fast schon ein bisschen langweilig. Ich finde es, eigentlich ist das Tolle, dass wir es ja so hatten, seit der Jahrtausendwende, seit das Televoting auch dazu gekommen ist, dass wir jedes Jahr einen anderen Sieger hatten, fast, bis auf Ukraine und Schweden. Und es ist so toll, beispielsweise, ich habe mich so gefreut, als Österreich gewonnen hat. Die hatten so viele schwache, schreckliche Jahre und das ist für die Fans ja auch immer so schwierig, für die ganzen Delegationen so schwierig. Gestern habe ich Nicolas getroffen, hier in Tel Aviv, und das ist der französische Kommentator für die Schweiz. Durch irgendeinen Zufall sind wir mal zusammengekommen und wir unterhalten uns jedes Jahr. Und er war ein ganz anderer Mensch, wegen Luca Henny. Endlich sind die mal relevant, endlich spielen sie mal auf der ESC-Landkarte eine Rolle. Kollegen kommen zu ihm und sagen, mal nicht, oh, was für ein Scheiß habt ihr denn, sondern sagt, wow, ihr kommt in die Top 10, vielleicht gewinnt ihr sogar. Der läuft hier nur strahlend rum die ganze Zeit. Und das ist das Schöne am ESC eigentlich, dass jedes Land mal gewinnt. Punkte werden hin und her geschoben, das reicht aber nie, um zu gewinnen. Wer hätte gedacht, dass Portugal mal gewinnt? Portugal ist doch das Land, das wirklich mit Abstand immer hinten lag und plötzlich kommt da so ein Salvador Sobral und holt das Ding. Das ist doch fantastisch, oder? Lordi, also Finnland war bis dato dann immer das unerfolgreichste Land. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Wien Backstage saß und wir sahen die Wertung, wie schockiert und traurig wir im ersten Augenblick waren. Im Nachhinein sieht es so selbstverständlich aus, dass Lordi gewinnt. Das hätte ich damals nicht gedacht. Ja. Das war für mich eine riesige Überraschung. Und das ist für mich Eurovision Song Contest. So, und Schweden-Fan, wenn die toll, also natürlich Lorraine war toll oder Sherlock in Air war toll, das liebe ich sehr von Liel Jonsson, aber muss nicht immer Schweden sein. Aber die kommen natürlich immer mit guten, ganz guten Songs um die Ecke.
Du bist ja Journalist, du machst aber nicht nur den Eurovision Song Contest, du coverst auch Politik und andere Themenbereiche. Wir haben vorhin über die Europawahlen miteinander gesprochen. Also Eurovision Song Contest ist nicht dein einziges Thema als Journalist.
Nein, also da kann auch niemand wirklich von leben, also selbst beim NDR nicht sozusagen. Ich bin derjenige...
Du musst einen Podcast machen, ne?
Ja, ich bin derjenige im NDR, der schon am meisten vom ESC-Kuchen abbekommt, aber das reicht für mich auch nur für einige Wochen Arbeit. Ich habe auch noch eine eigene Fansendung einmal im Monat, eine Stunde, die heißt ESC Update, die kann man auch nachhören dann auf eurovision.de. Das hat bestimmte Gründe, die ich jetzt nicht erklären will, warum es diese Sendung überhaupt gibt. Das war es dann schon. Ich mache ganz viele unterschiedliche journalistische Sachen. Ich verplane für meinen Radiosender alles, was wir nicht heute senden. Also immer morgen, übermorgen oder in einem halben Jahr. Also ich entwickle Gewinnspiele im Herbst zum Beispiel. Da habe ich die Idee gehabt, dass wir das Thema Elektromobilität mal machen. Ich habe unsere Berichterstattung zur Europawahl geplant. Und wir haben so Musikfestivals, die plane ich gerade. Und wir haben auch noch die in Hamburg eine Bürgerschaftswahl nächstes Jahr. Da bin ich auch schon dabei, das zu planen. Also alles, was nicht heute passiert, plane ich bei NDR 2. Und ESC.
Dann wie viel der Eurovision Song Contest ist das jetzt?
Ich bin durch Gildo Horn zum Eurovision Song Contest gespielt worden. Da war ich halt 20 Jahre jünger, 21 Jahre jünger, freier Mitarbeiter bei NDR 2 und hatte über die Vorentscheidung berichtet in Bremen. Und dann sagte ich zu meinem Chef, ich glaube, ich muss auch nach Birmingham fahren. Und mein Chef sagte, ja Thomas, ich glaube, du musst nach Birmingham fahren. Und dann bin ich da hingefahren und habe da über den Eurovision Song Contest berichtet, nur für NDR 2. Und ganz witzig, wir hatten da auch einen England-Korrespondenten vor Ort vom NDR, der natürlich dann auch irgendwann da war, und der hieß Thomas Schreiber. Das ist tatsächlich der Thomas Schreiber. Das
für die Österreicher nur zur Erklärung, wer Thomas Schreiber ist.
Ja, Thomas Schreiber ist der Head of Entertainment von unserer Delegation. Deutschland hat nicht nur ein Head of Delegation, Deutschland hat auch ein Head of Entertainment, also der ist wichtiger. Und das ist Thomas Schreiber. In Deutschland ist er in der ARD zuständig für die Koordinierung sämtlicher Unterhaltungsprogramme. Das ist also ein sehr wichtiger Mann. Und damals war halt Radiokorrespondent in England und war nicht sehr glücklich, dass ich in seinem Berichterstattungsgebiet hausiere. Da war er ein bisschen böse, dass ich da die ganzen Berichte gemacht habe.
Was glaubst du, macht einen Eurovision Song Contest Sieger aus? Was gewinnt einen Eurovision Song Contest? Ist es der Song? Ist es die Emotion? Ist es ein Land? Ist es ein Paket? Was gewinnt den Eurovision Song Contest? Einmal hat sie sogar Deutschland erlebt und kommentiert auch einen Sieg 2010. Ja. Aber was macht das aus? Was macht einen Song Contest Erfolg aus?
Ich habe so ein Kriterium, das ich mir selbst immer so zurechtlege. Kann ich mir vorstellen, dass dieses Lied am Ende einer Show gespielt wird und dann kommt der Glitterregen von der Decke runter? Passt dieser Song zu seinem Glitterregen? Erzeugt der so ein Gefühl, dass der am Ende sozusagen so eine Siegerperformance machen kann? Zum Beispiel bei der Vorentscheidung letztes Jahr in Deutschland habe ich mich ganz klar für Michael Schulte entschieden, weil das für mich der Song war im Rahmen des Niveaus dieser Vorentscheidung, wo es nur möglich war. Am Ende da dieser Glitterregen, das kam auch ganz gut. Hat dann ja auch gewonnen. So, das ist das. Ansonsten hast du viele Punkte genannt, die Kriterien sind. Ganz, ganz wichtig, finde ich, ist die wilde Entschlossenheit, es zu wollen. Alles andere muss auch stimmen, um das Können und das Staging und so weiter. Aber ich glaube, ganz viel. Gestern Abend war ich bei der Nordischen Party hier im Euroclub. Der Euroclub wurde eröffnet und die Nordische Party fand statt. Wart ihr auch da?
Nein. Okay. Ich habe gestern einen Strandtag eingelegt.
Und da haben halt alle möglichen nordischen Künstler performt, unter anderem eben auch John Lundvik, den ich bislang nicht auf der Liste hatte als möglichen Favoriten. Aber der hat das, was ich meine. Also der hat diese Entschlossenheit und diese Entschiedenheit, auf die Bühne zu gehen. Bäm! Und die Frauen, die daneben stehen, die, ja, wir wollen's. Und die Bühne hier in Israel ist ja so riesengroß. Ganz viele Acts verlieren sich so da drauf. John Lundvik zieht wie ein Staubsauger die Aufmerksamkeit auf sich und sagt so, bäm, ich bin's. Also das, was zum Beispiel der Italiener vor 2 Jahren in der Ukraine, wie heißt er noch, jetzt komme ich gerade,
Francesco Gabbani,
nicht geschafft hat. Der hatte das in Sanremo toll hinbekommen, auf der Bühne, auf dieser schwarzen Bühne dematerialisierte er sich ja mehr oder weniger. Und gestern Abend, John Lundvik, ich habe, glaube ich, 9 Favoriten nach dieser nordischen Party.
Okay, wir sind nicht einer Meinung, aber macht nichts. Wir haben, wie man am Anfang gehört hat, Penda getroffen. Und zwar, wir haben dieses Interview wirklich im Bett gehabt. Wir kuschelten zu dritt im Bett und machten ein Interview. Und sie hat ja auch die große Emotionen. Im Video weint sie und auch auf der Probe hat sie mal geweint. Und wir wollten von ihr wissen, kann man das immer abrufen? Das hören wir uns jetzt an.
Es ist sehr lustig, weil also wir haben es ja insgesamt dann auf der Bühne 4-mal performt. Davor aber schon quasi bei den Einstellungen, also fürs In-Ear, für die Mikrofone, auch schon ein paar Mal gesungen. Und davor war das irgendwie durchsingen, so üben. Kein Funken von Emotionalität für mich. Und dann bin ich auf dieser Bühne gesessen. Und es war total lustig, weil dieses Gefühl von alleine sein auf dieser Bühne, weil die Bühne ist halt einfach so riesengroß. Und ich habe ja niemanden sonst dort. Es bin nur ich auf diesem kleinen Podest auf der Bühne. Und es wird auch so finster, dass du eigentlich niemanden siehst. Und es war total ein arges Gefühl. Und ich habe mich plötzlich wieder in dieses Gefühl hineinversetzt, gefühlt, wie ich den Song geschrieben habe. Und ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich brauche keine Angst davor haben, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht, weil die Situation mich schon so reinholt. Ob ich dann weine oder nicht, oder ob mir jetzt eine Träne runterkullert, so wie bei den Proben, das werden wir dann noch sehen. Das will ich ja nicht versprechen, weil das, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass es dieses Alleinsein-Gefühl wieder sehr, es erleichtert einfach.
Außerdem hat sie uns ja erzählt, wie emotional es ist, allein auf dieser riesengroßen Bühne zu stehen.
Sie ist sehr groß. Also sie ist viel größer, als ich sie mir vorgestellt hätte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass daran, wo wir es platziert haben, wo wir Panda quasi auf der Bühne platziert haben. Für andere Acts ist es bestimmt schon wieder was ganz anderes, wenn die einfach ganz viele Tänzer um sich herum haben oder den ganzen Bühnenraum ausnutzen. Aber für mich, nur an diesem einen Fleck zu sein und niemand sonst ist da, ja, also niemand, weit und breit, ist es schon, also riesig, riesig.
Sag Thomas, was macht jetzt eigentlich einen Eurovision-Fan aus? Also wie siehst du die Fans hier vor Ort immer?
Also es sind auf jeden Fall Männer. Alles. Hundertprozentig. Ich muss ja immer Radioreportagen machen und ich suche mal deutschsprachige weibliche Fans und jetzt in diesem Jahr ist keine da. Also ich muss dann immer Beiträge machen, die rein männlich sind. Als ich ganz jung zum Eurovision Song Contest gekommen bin, war es mir ehrlich gesagt peinlich herzufahren vor meinen Kollegen. Das wusste ja keiner, dass das sich zum so einem schwulen Karneval entwickelt. Und dachte ich, oh Gott, mir wird dann unterstellt, ich fahre hier nur hin, um sexuelle oder was weiß ich, amoröse Gelüste auszuleben. Es ist eine Tatsache, warum es auch ist, ich möchte es gar nicht problematisieren. Ein Eurovision Song Contest Fan ist schwul. So, Punkt. Das ist das eine. Und das zweite ist...
Ich muss jetzt kurz widersprechen, darf ich das?
Nö.
Bei der letzten Fanparty in Wien waren erstaunlich viele Frauen dabei, und zwar sehr viele Frauen.
Schön. Du, ich habe ja gar nichts gegen Frauen. Also ich würde mich freuen. Ich freue mich für jeden Menschen, der diese Musik mag, aber ich kenne halt keinen weiblichen Fan.
Okay. Wir haben Panda auch gefragt. Wie erlebt sie die Fans vor Ort? Und das hören wir uns mal an.
Ich habe aber vorher keine Vorstellung gehabt, wie die Fans sein werden. Also es ist ja schon lustig, weil man kann ja dann oft schon vorher sagen, bei welchen Bands welche Fans davor stehen werden. Aber bei den Eurovision-Fans habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht, wie die so sein könnten. Aber die sind alle total herzig und total lieb und total offen und supportive und... Also, ja, ich habe schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass der Rest von der Welt auch ein bisschen mehr so ist wie die Bubble von, also die ESC-Bubble, weil die sind ja wirklich so, sie haben zwar ihre Favoriten, aber sie würden niemals einen anderen Act runter machen. Ja? Im Gegenteil, sie cheeren für jeden und sie versuchen bei jedem, also jeden eigentlich zu supporten, auch wenn der überhaupt nicht ihr Favorit ist. Ja? Und das finde ich eigentlich schon was ganz, ganz Positives, was immer hervorzuheben ist, meines Erachtens nach.
Thomas, unsere drei Standardfragen am Schluss. Erstens, was ist denn dein absoluter Lieblingssong beim Song Contest?
Aller Zeiten.
Aller Zeiten. Das ist natürlich nur eine unmöglich zu beantwortende Frage, aber ich kenne diese Frage ja und habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht. Es ist Mary Rose mit Aufrecht gehen. Das hat mir sehr geholfen, dieses Lied. Ich war so in der Pubertät, 14, wie viele... schwule Jungs vielleicht, auch so ein trauriger Junge, also das fiel mir alles nicht so fürchterlich leicht und ich habe mir in der Stimme von Mary Rose, da schwingt ja auch immer so eine Melancholie mit und da fühlte ich mich so wohl und ich sehe mich noch mit diesem Song, ich habe ihn gesungen, bin an der Ostsee spazieren gegangen und mit Füßen im Wasser und ich war jetzt keine Frau, die aufrecht gehen musste, aber das Gefühl, was dieser Song transportiert, das hat mich sehr berührt. Und ich kann den Song bis heute auch noch auswendig und höre ihn ab und zu auch noch gern.
Wir werden dich jetzt nicht bitten, es zu singen.
Nein.
Wir bitten dich aber zu sagen, was ist denn dein sündiges Vergnügen beim Song Contest?
Es gibt so schrecklich viele sündige Vergnügen und manche kommen ja auch ungewollt. Also man singt dann ja plötzlich... Senneke oder sonst irgendwas.
Schalala.
Ich will das gar nicht. So ähnlich. Mir fällt jetzt nur gerade aus dem Jahr 2000 die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ein. Stoposto. Kennt ihr diese Mädels? Die Stoposto, der Luna, Stoposto, der da. Die haben so schrecklich falsch gesungen und ich habe mit denen in einem Hotel gewohnt. Und die fuhren den ganzen Tag im Fahrstuhl auf und runter und haben das im Fahrstuhl geübt. Und sie fuhren immer sozusagen an meinem Hotelzimmer vorbei. Und ich hörte immer diesen schrägen Gesang, der da noch ganz gut anhört. Aber sie haben halt versagt auf der großen Bühne in der Globen Arena in Stockholm. Aber ich habe immer so viele positive, lustige Erinnerungen an diese Mädchen und an diesen trashigen und schrecklichen Auftritt. So ist das mein Guilty Pleasure.
So, und welcher Song aus dem Jahre 2018, jetzt können wir es ja noch fragen, hast du heute noch in deiner Playlist?
Ja, das ist nicht sonderlich originell, aber für mich war dieser Song eine Offenbarung, es ist Fuego. Ich habe bei dem Videoschauen dieses Songs hat der mich nicht besonders angemacht. Aber als ich dann Eleni Forera gesehen habe, mit ihrem Auftritt, wie es schon anfängt, dieses Licht und ihre Haare und dieser Tanz, das ist episch. Es ist für mich ist es wirklich episch. Und letztes Jahr in Portugal war ich bei 2-3 Partys und habe mich immer sehr gefreut, den zu hören. Insofern ist das auch immer noch, der ist auf meiner Party-Playlist immer noch drauf.
Ja, zu Recht, verstehen wir beide sehr gut. Weil wir jetzt in Tel Aviv sind, sag mir nur das Land. Wenn dich jetzt jemand fragt, wer gewinnt Samstag, wer gewinnt?
Schweden.
Alles klar. Und wir sagen, danke fürs Kommen. War schön, dass du bei uns bist. Wir sehen uns noch ein paar Tage hier in Tel Aviv. Und wir sagen, merci Sherry.
Ah, stopp, Marco, wir sind noch nicht fertig.
Ups, ja. Wir sind rausgeschmissen worden aus unserer Kabine.
Also ihr müsst wissen, es klingt jetzt alles ein bisschen anders. Wir sind jetzt in der Wohnung und wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben.
Jetzt hört man keine Delegationen mehr im Hintergrund und Eurovision-Leute und manchmal auch Gesang, sondern jetzt hört ihr den Straßenlärm der Allenby Street, wo wir wohnen.
Aber es gibt einfach noch viel zu viele interessante Fragen, die noch nicht beantwortet sind.
Ja, wir hatten Panda noch mehr gefragt und zum einen war es für uns auch interessant zu wissen, wie sie mit Shitstorms umgeht und mit der Tatsache, dass wenn man announced wird und wenn man dann einen Song präsentiert, es so unfassbar viele negative Kommentare gibt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Es ist so, ich muss ehrlich gestehen, ja, wie viel sind es? 3 Monaten, 4 Monaten, seitdem es begonnen hat. Weißt du, man weiß das schon, dass das passiert. Man weiß es auch bei anderen Acts, dass es gibt. Aber solange du es nicht am eigenen Leib erfährst, dann weißt du eigentlich nicht, wie tief die Abgründe der Menschheit eigentlich sind. Und wenn du dann einmal wirklich selber damit konfrontiert wirst, dann, also da wird einem wirklich einfach bewusst, wie heftig einfach manche Menschen sind. Also wie arg unsere Gesellschaft eigentlich ist. Also das hat es in der Form, und das bestätigen so viele, früher einfach nicht gegeben. Und da kannst du noch so sehr bei dir sein, du kannst noch so eine dicke Haut haben, ja, du kannst noch so sehr wissen, wer du bist, und all das bin ich und habe ich, ja, das kann ich von mir sagen. Und es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich mich in der Nacht hinlege und Vollgas heule, ja, weil mir das so trifft. Aber in dem Moment, wo du das liest, da fragst du dich schon einmal so, hey, ist das notwendig? Warum musst du so bösartig sein, ja. Es gefällt dir nicht. Okay. Du glaubst nicht daran. Okay. Aber warum muss man den anderen dermaßen niedermachen?
Offenbar hat sie auch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Song Contest darüber geredet. Und da möchten wir auch nochmal reinhören.
Und es war sie ja mittlerweile von anderen Kandidatinnen und Kandidaten, das klingt so doof, von anderen Künstlerinnen und Künstlern, dass das in den anderen Ländern genauso ist. Ich habe das Gefühl, leider, dass es stellvertretend für so viele andere Dinge eigentlich steht. Weil die Leute sehen nicht mir als Act, dass ich dorthin fahre. Die sehen nicht die Tatsache, dass ich meine Musik nicht für irgendjemanden da draußen mache. Ich schreibe meine Songs nicht für Österreich. No way, einfach. Ja. Ich schreibe meine Songs für mich selbst, ich mache meine Musik, meine Kunst, weil sie aus mir raus muss. Ja. Ich überlege mir dabei nicht, will jetzt das irgendwer aus irgendwo hören, und ist das genau das, was alle jetzt Österreich und Österreicher repräsentiert? Nein, ich habe den Song geschrieben, weil es mir schlecht gegangen ist. Ja. Aber ich glaube, dass obwohl es nur unter Anführungsstrichen Eurovision ist, es steht halt so stellvertretend für so viele Sachen, und manche Leute nehmen dann genau sowas her und positionieren es.
Ja, wir haben in unserem Podcast ja jetzt schon öfter darüber gesprochen, Alkis, über die Shitstorms, die wir immer wieder erleben, sei es, dass ein Song gewinnt bei der Vorausscheidung und die Anhängerinnen und Anhänger des anderen Songs machen den jetzt mal nieder im Netz. Das ist die falsche, und wie kann das nur sein? Dann gibt es auch so politischen Hass. Das haben vor allem Mahmoud erlebt, auch mit Salvinis Saga natürlich, dass ein anderer Sanremo hätte gewinnen müssen. Und den Bilal hat sie auch besonders erwischt.
Bilal hat es ja dann auch in seiner Pressekonferenz dann erwähnt. Aber schlussendlich, ich denke mal, es stärkt diese Acts dann aber auch. Also der Hass, der aus politischer Ecke kommt, ist in dem Fall, glaube ich, durchaus, spricht durchaus für sie als Künstlerinnen und Künstler. Weil ich glaube, Künstlerinnen und Künstler, die nicht anecken, die nicht vielleicht ein bisschen unbequem sind, werden zu oft dann auch ein bisschen beliebig, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber Vielleicht ein bisschen zu rund.
So stromlinienförmig, sozusagen. Genau. Wir haben ja heute die Proben gesehen, also sowohl Bilal als auch Mahmoud bearbeiten ja eigentlich diesen Aspekt auch in ihren Inszenierungen. Der Bilal vielleicht noch ein bisschen plakativer, der Mahmoud ein bisschen subtiler, aber beide eigentlich sehr eindrucksvoll, wie ich finde. Und möglicherweise, das war bei der Netta ja so, es war bei Conchita ja so, schafft das dann auch solidarische Stimmen, dass dann Leute extra sagen, na dann rufe ich für den an, wenn der so gehasst wird.
Das ist richtig. Also, ja, schauen wir mal. Ne? Also Bilal finde ich sehr, sehr stark in seiner Botschaft. Er hat es verstanden, die Botschaft auf eine höhere Ebene zu heben. Also ich bin positiv überrascht, sehr positiv überrascht über die Inszenierung und ich freue mich auf Zu- oder Widerspruch darüber.
Ja, du warst ja mehr Team Bilal heute und ich mehr Team Mahmoud, aber genau. So soll es sein. Wir haben dann aber auch Penner gefragt, weil er sich dann am Ende die Frage stellt, wen vertritt man denn eigentlich, wenn man dann auf dieser Bühne steht? Vertritt man seine Kunst, sein Lied, sich selbst, ein Gedanke, eine Botschaft oder doch ein Land? Und da haben wir mal Penner gefragt. Hören wir uns das mal an.
Aber die Sache ist ja, ich wurde vom österreichischen Rundfunk ausgesucht. Ja. Also der österreichische Rundfunk hat ja gesagt, wir finden dich toll, wir wollen, dass du für uns fährst. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, ich präsentiere jetzt Österreich und ich bin all das, was ihr alle hören und sehen wollt. Nein, ich habe einfach meine Musik gemacht. Und irgendwann in der Früh bin ich aufgestanden und mir hat jemand gefragt, ob ich da teilnehmen will, weil der österreichische Rundfunk sagt, wir finden dich toll. Also die Katrin Zechner und andere Befragten gesagt haben, das ist super, was sie macht und wir finden, dass du heuer die Richtige bist, die wir dorthin schicken wollen. Ne? Und das ist schon ganz was anderes. Ja. Natürlich ist es dann Österreich, der den Punkt kriegt, aber ja.
Darüber könnten wir jetzt noch lange diskutieren, Alkis. Wen vertritt man eigentlich als Künstler, Künstlerin? Das wäre eine eigene Podcast-Folge fast schon wert, oder?
Schauen wir mal.
Das gesamte Interview mit Penner, oder beziehungsweise auch Teile des Interviews, muss ich sagen. Ich habe ja auch den Blog, den Song Contest Blog auf derstandard.at. Und das Interview mit Penner, wo sie auch noch mehr berichtet und bespricht, zum Beispiel, dass sie auch Holocaust-Opfer aus Österreich getroffen hat hier in Israel. Das liest man auf derstandard.at und erscheint im Laufe des Montags. Ich schlage aber vor, Alkis, wir kommen zum Finale des heutigen Tages.
Ich freue mich schon.
Merci, Cherie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Alkis, du bist dran.
Ich habe dir was mitgebracht.
Lass mich raten, Israel.
Ja. 1982 hat ja Deutschland gewonnen und damit das erste Mal das Recht, auch den Song Contest auszutragen.
Ein bisschen Frieden und so. Ja. Und
ein bisschen schwanger.
Genau.
Genau.
Ich kann mich noch an Marlene Scharell.
Genau, 3 Stunden überzogene Sendung, aber das ist auch völlig egal, darum geht es heute auch gar nicht. Es geht tatsächlich um Israel, das ein bisschen ein Problem hatte mit Deutschland als Austragungsort, weil natürlich die jüngere Geschichte der Holocaust, das war alles noch sehr frisch, trotz fast 40 Jahren, die dazwischen lagen. Aber es gab halt auch sehr viele Überlebende noch und man hat sich dann entschlossen, doch teilzunehmen und ein sehr symbolhaftes Stück Musik zu inszenieren. Gesungen hat ja Ofra Haza, die berühmte israelische Sängerin, die auch mit Ibn Nindalu wirklich wahnsinnig war.
Das war ein Welthit.
Welthit, genau.
Wir verlinken sie in den Shownotes.
Genau, tun wir doch glatt. Und ihr Liedtext war Chai, ich bin am Leben, wir leben.
Chai, Chai, Chai.
Genau. Es ging natürlich darum, dass das jüdische Volk lebt. Sie war in weiß gekleidet, ihre Background-Tänzer, ihre 5 Background-Tänzer waren alle in gelb gekleidet. Wenn man weiß, dass der gelbe Judenstern für die Markierung von Juden ihm während der Verfolgung einfach benutzt worden ist, wurde plötzlich diese gelbe Farbe auch zum Symbol aufgeladen in den Kostümen. Dazu kam allerdings noch, wenn man genau hinschaut, sieht man rote Blumen, Anemonen, auf ihrem Gewand. Und das, die rote Anemone, ist gleichzeitig auch ein Symbol gewesen im Unabhängigkeitskrieg Israels. Ja, das ist die kleine Geschichte, die ich dir mitgebracht habe.
Wirklich eine sehr spannende Geschichte und es schließt sich eigentlich der Kreis auch zum Eurovision Song Contest 2019 hier in Tel Aviv, weil ja bei der deutschen Probe, bei der allerersten, die so überladen war, das war eine unglaubliche PowerPoint-Präsentation, also man ist erschlagen worden von Folien und da gab es ja eine Folie, wo nur Sorry drauf gestanden ist. Man wollte sich scheinbar als Deutschland beim jüdischen Volk entschuldigen für begangene Taten, aber das war dann doch, wie soll man es sagen?
Zu viel.
Zu plakativ. Sie haben das auch jetzt weggelassen. Ja, aber schöne Folge, schöne Geschichte und deswegen sagen wir jetzt mal Shalom aus Tel Aviv und
merci, chérie.
Missing Link.